Ja, wer heute den Harald erwartet hat, der sieht sich ja enttäuscht. Aber wie wir letztens schon hörten vom Klaus, es geht ja gar nicht um die Person, die das Wort austeilt, sage ich mal, sondern es geht um Gottes Wort. Es geht darum, dass das vermittelt wird, was Gott gerade in diesem Zeitpunkt und gerade heute zu diesem Zeitpunkt uns als Gemeinde zu sagen hat. So, ich hatte mich, und das möchte ich auch mal, möchte ich den Klaus nochmal für danken, von der vergangenen Stunde hat er gesagt, dass er sich sehr mit solchen Sachen beschäftigt. Ich habe das auch getan. Und erstaunlicherweise, muss ich sagen, hatte ich für heute, ich hatte ja heute gar keinen Termin, aber hatte ich mir ein anderes Thema überlegt. Und dann ist bei dem Beten und Überlegen plötzlich etwas ganz anderes gekommen und das möchte ich euch heute vorstellen. Und zwar hat der Philipp ja heute gesagt, dass wir ja froh sein dürfen, dass wir mit den Opfern der Israeliten nichts mehr zu tun haben. Da räumt ja der Schreiber im Hebräerbrief, da räumt ja der Schreiber des Hebräerbriefes mit den alten Traditionen auf. Richtig. Aber ist uns eigentlich bewusst geworden, bis hierher, das war mir, als ich das hier erarbeitet habe, gar nicht so richtig bewusst, ist uns eigentlich bewusst geworden, dass wir erst durch das Werk des Herrn dazugezählt worden sind, zu den Verheißungen, die, oder Versprechungen, sage ich mal, die Gott Israel gegeben hat. Da sind wir hinzugerechnet worden, einfach dazugezählt worden, durch das Werk des Herrn. Wir hätten sonst, und da werden wir gleich mal ein bisschen näher drauf eingehen, wir wären sonst als Nichtjuden, oder in verschiedenen Übersetzungen steht Heiden, hätten wir gar nichts damit zu tun gehabt. Wir hätten, wenn wir uns auch für den lebendigen Gott Israels entschieden hätten, in der Ewigkeit wären wir zwar gerettet worden, aber hätten dann, das steht im Alten Testament, im Jesaja 63 und verschiedenen anderen Stellen, hätten wir Helferdienste tun dürfen. Ihr könnt euch erinnern an die Gibeoniter, die sich durch einen Betrug da in das Volk Israel eingeschlichen hatten. Und die wurden dann als Wasserträger und Holzschlepper benutzt. Und solche ähnlichen Aufgaben hätten wir, Heiden, Nichtjuden, gläubig an den Gott Israels, wenn der Herr Jesus nicht für uns gestorben wäre, auch tun müssen in der Ewigkeit. Aber das hat sich ja geändert. Deshalb habe ich hier nochmal die Überschrift über diese Predigt, die soll heißen und ermunternd sein: Willkommen zu Hause. Und darunter: Zutritt verboten. Zutritt verboten nur für Befugte. Und diese Schilder, die kennen wir ja alle. Eltern haften für ihre Kinder an Baustellen und so weiter und so fort. Das kennen wir aus unserem Alltag. Diese Schilder, die sperren uns praktisch aus. Dieser Bereich, der ist nichts für dich. Der Bereich, der ist für jemanden anders vorbehalten, aus irgendwelchen Gründen, weil dort vielleicht Gefahren sind. Wenn ich zum Beispiel so ein Schild lese und ich gerne mir die Sache angeschaut hätte, dann freue ich mich nicht darüber, muss ich sagen. Ich fühle mich ausgesperrt, dass ich nicht zu denen gehören darf, die dorthin gehen können. Und jetzt machen wir mal einen Riesensprung zurück. Wenn wir vor 2000 Jahren gelebt hätten, ja, und wir den Tempel in Jerusalem besuchen wollten, dann hätten wir ein Schild entdeckt. Und zwar in Stein gemeißelt, eingelassen in so ein Mäuerchen. Das Mäuerchen umzog den ganzen Tempelbezirk. Und da stand drauf, so ungefähr, Achtung, kein Fremder darf diesen Bereich innerhalb der Brüstung dieser Mauer betreten. Wer das tut und dabei erfasst wird, der ist für seinen Tod selbst verantwortlich. Ja, das war eine Grenze. Das war eine Grenze für uns Heiden, für uns Germanen, für uns, oder anders ausgedrückt, das war für alle Nicht-Juden bestimmt. Unter Androhung der Todesstrafe war es verboten, den engeren Tempelbezirk zu betreten. Sowohl Juden als auch Nicht-Juden, also Heiden, die durften zum Tempelberg kommen und dort eintreten, um sich das goldene Haus oder diese Wohnung Gottes, diesen Tempel näher anschauen zu können. Einige Meter davor jedoch, da war diese Begrenzung. Sie bestand, diese Begrenzung, das wird auch ziemlich genau beschrieben im Alten Testament, aus einer niedrigen Mauer. Das zweite Bild, muss ich mal gucken, wie das geht. Machst du mal. Nee, also. Ah ja, das war zu viel. So. Nee, auch schon. Warte mal. Entschuldigt bitte. Nee. Machst du mal das zweite Bild bitte. Ich kann es nicht. Nee, das ist mit dem Zäunchen. Weiter noch zurück, noch weiter zurück. Ja, das wollte ich euch zeigen, das wird sehr genau im Alten Testament beschrieben. Das ist also eine kleine Mauer, die ist so ungefähr 75 cm hoch und da drauf ist ein Holzzaun, so ungefähr einen halben Meter hoch. Und im Epheser 2, Vers 14, da wird vom Apostel Paulus diese ungefähr 1,25 Meter, 1,27 Meter hohe Grenze mit dem präzisen Ausdruck versehen, das war die Zwischenwand der Umzäunung. Diese Mauer war bewusst niedrig gebaut, damit die Leute, die dorthin kamen, selbst die Kinder, einen Blick haben konnten auf diesen herrlichen Tempel. Das Bild 3 bitte, das nächste. Und jetzt stellen wir fest, diese Achso, doch, das stimmt. Das ist also, Entschuldigung, das ist das Bild, was man hatte, wenn man durch diesen Zaun schaute. Da sah man diesen Tempel, das war der zweite Tempel, das war der herodianische Tempel, der dort gebaut wurde. Jetzt kommt das nächste Bild, bitte. Dann gab es ja, diese Trennung, diese absolute Trennung zwischen Juden und Nichtjuden. Und die Zwischenwand, die Umzäunung, die trennte einfach keinen Nichtjuden, war es erlaubt, diese Grenze zu überschreiten, selbst dann nicht, wenn er eine persönliche Glaubensbeziehung zu dem Gott Israels hatte. Allerdings, wenn ein Heide, ein Proselyt zum Judentum übertrat, dann war für ihn diese Trennung aufgehoben, aber in diesem Fall, da zählte er nicht mehr als Heide, sondern als Jude. Diese komplette Trennung zwischen Juden und Heiden, das geht besonders aus diesen steinernen Inschriften hervor, die, wie ich schon erwähnte, in bestimmten Abständen in der Zwischenwand eingelassen waren. Die Texte können wir jetzt mal sehen. Kannst du mal die steinernen Tafeln bitte zeigen? Die Überschreitung mit Todesstrafe ahndeten. Und selbst die Römer, die nach der Absetzung von dem König Herodes im 6. Jahr nach Christus Judäa einem Präfekten unterstellt hatten, dieses führte zu dem Entzug des Rechtes, dass Juden Menschen töten konnten. Aber selbst gab es da eine Ausnahme, und zwar, wer diese Missachtung des Übertretens dieser Zwischenwand der Umzäunung, wer in diesen Hof hineinging, der wurde diese Strafe, und zwar die Todesstrafe, noch ausgeführt. Ja, zwei dieser Tafeln, die sind erhalten noch, die hat man bei Ausgrabungen gefunden, und die eine ist vollständig, die sieht man hier. Und die Texte dieser beiden Tafeln, die stimmen buchstabengetreu miteinander überein. Und damit man das auch gut lesen konnte, es war ja ein dunkler Stein, ein Kalkstein, da waren die Schriften rot gekennzeichnet, damit man das aus diesem Stein auf jeden Fall heraussehen konnte. Es war ja mit Todesstrafe verboten, wenn man dort überschritten hätte. Und der vollständige Text, den haben wir ja da vor uns, der heißt: Kein Fremdstämmiger darf innerhalb der den Tempelbezirk umgebenden Umzäunung und Ringmauer eintreten. Wer ergriffen wird, ist für den Tod, der darauf folgt, selbstverantwortlich. Hier wurde für alle ganz klar: Der Zutritt ist nur für Israeliten erlaubt. Hier haben nur Zutritt, deren Gott der Gott Israels ist, die sich auf den Urvater Abraham berufen können, deren Vorfahren aus Ägypten von Gott befreit worden sind und der ihnen das Land gegeben hat. Hier wurde ganz klar, dass er das Volk Israel begleitet, geschützt, ermahnt, bestraft und vergeben und geholfen hat. Das heißt, stand mehr oder weniger auf den Tafeln. Wir sind das auserwählte Volk. Wir sind das auserwählte Volk. Ihr seid Heiden. Ihr müsst von außen zusehen. Wir Israeliten dürfen hineingehen. Wir machen uns oft nicht bewusst, das war mir auch nicht ganz klar, diese wunderbaren Verheißungen des Alten Testaments, die schönen Worte der Psalmen, die wichtigen Worte, die die Propheten ausgesprochen haben, das ist gar nicht unser Eigentum. Das ist ja die Botschaft Gottes an sein Volk, an Israel. Und wenn ich jetzt aufhören würde und würde mich hinsetzen, dann wären wir doch alle ein bisschen enttäuscht, dass uns für uns ja nichts übergeblieben ist. Und ja, es ist ja nicht einfach, wir können das ja nicht einfach ignorieren, dass das so im Alten Testament steht. Aber wenn auch heute viele Juden, die auf der Erde leben, sind ja eine ganze Menge verstreut, oder auch die in Israel leben, nichts mit Gott zu tun haben, mit dem Gott Israels zu tun haben wollen oder nichts zu tun haben. Da schreibt der Apostel Paulus in Römer 3, kannst du mal den Text, den 6. nehmen, werdet hoffentlich lesen. Da schreibt der Apostel Paulus: Nun, die Juden haben den anderen Menschen in jeder Hinsicht viel voraus. Vor allem ist es das eine, dass Gott ihnen seine Worte anvertraut hat. Aber wie steht es damit, dass einige von ihnen Gott nicht geglaubt haben, sondern ihm untreu geworden sind? Hebt die Untreue Gottes Treue auf? Niemals. Dass auch andere Völker etwas von Gottes Zuwendung und von Gottes Versprechungen und ja Verheißungen abbekommen könnten, das war ein Geheimnis, das in alten Zeiten verborgen war und das erst durch Paulus gelüftet wurde. Juden und Nichtjuden, Juden und Heiden, das war im Alten Bund, das waren im Alten Bund unversöhnliche Gegensätze. Juden durften mit Nichtjuden überhaupt gar nichts zu tun haben. Gott hatte sich in seiner Souveränität die Juden als sein Volk erwählt. Was wird nun aus uns, den Heiden, den Nichtjuden, den Germanen oder den Römern und Griechen zu der damaligen Zeit? Ja, was wird denn aus uns? Was wird aus uns, den Heiden im neuen Bund, das durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus errichtet worden ist? Da schreibt der Apostel Paulus, nämlich 6,2 dann, in Epheser 3, Vers 2 bis 6, oder habt ihr nicht von dem Plan gehört, den Gott im Hinblick auf euch gefasst hat und deren Durchführung er mir in seiner Gnade anvertraut hat? Es handelt sich bei dem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat. Ich habe weiter oben schon kurz davon geschrieben. Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Den Menschen früherer Generationen hat Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Doch jetzt hat er es den von ihnen, von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Jetzt kommt es: Die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben. Sie bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Ist das nicht groß? Wir werden plötzlich durch das große Werk des Herrn, der uns nicht nur errettet hat, sondern der uns auch zu Erben macht und zu Miterben Christi, wir werden damit hineingenommen in die Verheißungen, in die Dinge, die im Alten Testament beschrieben worden sind. Mit dem Sohn Gottes, dem Heiland und Retter der Welt, da kam die Wende mit seinem Leben, seinem Sterben und seiner Auferstehung. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung öffnet er die Tür für alle Menschen dieser Erde, ins Vaterhaus zu kommen. Das nächste. Und der Jude Paulus, der Pharisäer war, der wirklich ein strenggläubiger Jude war, der schreibt, nachdem er die Errettung erfahren hat durch Jesus Christus, in Epheser 2, ab Vers 13: Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Friede. Er hat die Zweiteilung in der Elberfelder Übersetzung, die Zwischenwand der Umzäunung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Das hörten wir heute Morgen aus dem Hebräerbrief, was Philipp vorlas. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt, zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden euch, die ihr fern wart von Gott, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Also das nächste Bild bitte. Und jetzt kann man ja sagen, herzlich willkommen im Vaterhaus, für uns ja auch. Wir, die wir nicht aus dem Volk Israel stammten, ich nehme mal an, dass keiner von uns hier Jude ist, wir gehören alle mit dazu, zu den Kindern Gottes. Und das war für die Zeitgenossen, als Paulus das schrieb in den Briefen nach Epheser und woanders hin, da hat es schon sehr gedauert, bis diese Erkenntnis sich durchgesetzt hat, dass Gottes Liebe und die Erlösung nicht nur für die Israeliten gilt, sondern auch für den Römer und Griechen, für den Ägyptern und Germanen und für viele unbekannte Völker. Das Schild für Befugte, nur für Befugte, das schreckt uns jetzt nicht mehr ab, denn wir gehören mit dazu. Wir haben durch den Herrn freien Zugang zu Gott. Wir können noch weiter sagen, nicht nur diese Zwischenwand der Umzäunung ist abgerissen worden, sondern auch der Tempel, der hat ein ganz anderes Bild bekommen, dadurch, dass der Vorhang zerrissen ist von oben bis unten und wir freien Zugang zu Gott haben. Und den freien Zugang zum Vater, den freien Zugang zu Gott, den haben wir unabhängig davon, ob wir uns auf irgendeine Weise dafür qualifiziert haben. So wie wir sind, ungewaschen, das heißt dreckig und mit Schuld und Sünde beladen, können wir zu ihm kommen. Menschen, die die Last ihrer Sünde und Verfehlung vor Gott bekennen, die sich durch das Blut des Heilandes und Retters der Welt, Jesus Christus, durch echte Buße ihre Schuld und Sünden abwaschen lassen. Die erkennen, dass sie ohne die Vergebung ihrer Sünden ewig verloren sind. Die können dahin kommen. Und er, unser Herr und Heiland, der will Menschen, die ihm vertrauen. Jetzt, acht bitte. Der Apostel, der fährt in Epheser 2, Vers 19, dann vor: Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Herzlich willkommen, sage ich noch einmal. Und erstaunlicherweise gibt es viele Menschen, die sich gar nicht so binden wollen, die sich gar nicht an den Herrn Jesus wenden wollen, die einfach ein lockeres Verhältnis haben und die so Ausdrücke wie Bürger des Himmels oder ihr gehört zu Gott oder zu Gottes Familie gar nicht so sehr wollen. Geht's nicht ein bisschen unverbindlicher? Und das drückt sich aus in so einem harmlosen Wort wie irgendwie. Irgendwie haben wir ja den gleichen Gott. Gott vergibt uns schon irgendwie. Und irgendwie ist der Glaube für mich auch wichtig. Man scheint das irgendwie gerne zu verwenden, weil es viel offen lässt und nicht so verbindlich ist. Das ist schon nachvollziehbar, weil im Glauben manches tatsächlich offen bleibt und wir bestimmte Dinge des Glaubens auch nicht naturwissenschaftlich wasserdicht erklären können. Aber dennoch ist dieses Wort irgendwie falsch für einen Gläubigen. Stell dir doch einmal vor, bei einer Trauung antwortet der Bräutigam auf die Frage, ob er mit dieser Frau ein Leben führen will, sie lieben und ihr treu sein will, irgendwie schon. Wenn es um eine feste Grundlage geht, um einen festen Anker, um ein Fundament, dann hilft das irgendwie nicht, sondern man muss schon da Farbe bekennen, man muss sich schon darauf fixieren, man muss sich selbst bewusst machen, worauf man sein Leben und seinen Glauben stützen will. Je nebulöser meine Vorstellung von Gott ist, umso schwieriger ist es auch, auf ihn zu vertrauen. Ist es denn so oder ist es vielleicht anders? Heute finde ich die christliche Perspektive recht nett. Nächste Woche gefällt mir etwas Asiatisches besser. Wie soll ich mich auf einen Gott verlassen, von dem ich nicht einmal eine klare Vorstellung und Erwartung habe? Auch wenn mein Gott sich dann anders zeigt, als ich es erhofft hatte, wenn ich ihn fragen will, warum hast du zum Beispiel dieses zugelassen? Dann kann ich ja nur sagen, wenn ich weiß, mit welchem Gegenüber ich überhaupt spreche. Nichts ist mit einem irgendwie, mit einer Unverbindlichkeit getan, sondern man muss darauf schauen, was für dich die Grundlage des Glaubens sein soll. Das sind auch die Worte der Propheten und der Apostel, der Jünger Jesu, die sie uns weitergegeben haben, was sie durch den Heiligen Geist von Gott erfahren und mit Gott erlebt haben. Also, das ist die Bibel, Gottes Wort. Und der Dreh- und Angelpunkt ist Jesus Christus, der Heiland und der Retter der Welt. Nicht die persönliche Lieblingsmeinung des Predigers oder die Themen, die in der Gemeinde besonders gern gehört werden. Ich denke, es ist gerade angesichts einer immer komplizierter werdenden Welt wichtig, sich seines Fundamentes bewusst zu sein. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass auch in Deutschland immer mehr fremde Religionen und Weltanschauungen Fuß fassen. Wer weiß, wo er sein Fundament hat, wo er herzlich willkommen ist, wo er daheim ist, der findet auch dann zurück, wenn er sich in der Nachbarschaft umgesehen und verirrt hat. Die innere Kraft, die der Glaube einen Gläubigen geben kann, kommt sicher nicht aus einem Sammelsurium von unterschiedlichen spirituellen Versatzstücken oder aus dem Bauchgefühl. sondern diese Kraft, die kommt aus dem Festhalten an dem Grund des Glaubens, an Jesus Christus und an seinem Wort. Wenn ein böswilliger Mensch hier sitzen würde, der würde sagen, tja, der Reinhard, der erzählt ja irgendwie viel und Achtung, in Mühlen, da werden fundamentalistische Lehren verbreitet. Ein Fundament. Er fordert hundertprozentigen Glaubenseifer und lehnt alle Pluralitäten ab. Ja, das tue ich. Aber ich rede hier von etwas ganz anderem. Ich rede nicht von Hass. Ich rede von Liebe. Ich rede von Fundament. Und ich rede vom Glauben. Nur weil wir ein Fundament des Glaubens miteinander teilen, wie wir hier sind, müssen wir nicht längst alle die gleiche Meinung haben. Wir brauchen nicht die gleiche Meinung über verschiedene Dinge zu haben. Für uns ist ausschlaggebend das Fundament Jesus Christus, das Wort Gottes. Gerade weil wir versuchen, auf der Grundlage des Wortes Gottes zu stehen, können wir eine große Freiheit entfalten. Wir dürfen unsere Feinde lieben. Wir dürfen anderen vergeben. Und um die Vergebung eigener Fehler bitten. Auf diesem Fundament des Glaubens werden keine Betonklötze errichtet, sondern eine lebendige christliche Gemeinde.